Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Anglikaner, Alevitinnen, Atheisten, Philosophen, Padres und der Papst, alle waren sie 2010 Thema in Sendungen der Redaktion Religion. Berichtet wurde über die Kopftuchdebatte in der Schweiz, die Christenverfolgung im Nahen Osten oder den Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche. Doch welche Themen und Menschen haben die Religionsredaktorinnen und Redaktoren besonders beschäftigt, besonders beeindruckt? Ein selektiver Blick zurück auf das Jahr, das war. Durch die Sendung führt Heidi Kronenberg.
Den Anfang machen wir mit der Hoffnung, mit dem Prinzip Hoffnung Ernst Blochs. 2010 jährte sich sein Geburtstag zum 125. Mal. Für meine Kollegin Judith Wipfler Anlass, den Philosophen mit seinem Traum einer anderen, einer besseren Welt wieder zu entdecken. Sie sprach mit dem letzten Schüler Ernst Blochs und fand im Archiv Tondokumente des Denkers.
Das bekannteste Buch Ernst Blochs, Das Prinzip Hoffnung, hätte eigentlich Dreams of a Better Life heißen sollen, Träume vom besseren Leben.
Das vielleicht, das noch Unbestimmte, das Mögliche, das wahrscheinlich sogar Kommende mit unserer Hilfe.
Träume vom besseren Leben. Bloch selbst träumte sie im US-amerikanischen Exil, denn als linker jüdischer Philosoph konnte er in Nazi-Deutschland nicht bleiben, in der Schweiz auch nicht. Hier wurde er verdächtigt, Komintern-Spion zu sein, was nicht stimmte, aber für die Ausweisung 1934 ausreichte. Im Hoffen auf eine bessere Welt erkannte Bloch einen Grundtrieb des Menschen. So etwas wie das Hungergefühl im Bauch ist auch das Hoffen ein Überlebensfaktor. Dazu Blochs letzter Schüler Beat Dirci.
Die Hoffnung besteht sehr viel stärker darin, sich nicht damit abzufinden mit dem Schicksal, sondern für die eigenen Rechte einzustehen, selbst wenn es aussichtslos erscheint.
Bloch suchte die gesamte Menschheitsgeschichte nach solchen Hoffnungen ab. Am meisten davon fand der Atheist in der Bibel, bei Jesus und den Ketzern. Beat Dirci erinnert sich, wie Bloch immer wieder das Lied der Geschlagenen aus dem Bauernkrieg zitierte.
Geschlagen ziehen wir nach Haus, unsere Enkel fechten's besser aus. An diesem Unnachlasslichen der Hoffnung knüpft Bloch immer an und gerade auch an den versteckten, an den niedergewalzten Hoffnungen, die sozusagen unterirdisch weiterwirken.
Oder mit Blochs eigenen Worten.
Und hier muss man lernen, nicht nur in sozialen Utopien, sondern an dem Vorschein in der ganzen menschlichen Kultur, in der Kunst, in der Mythologie, in der Moral, was sind hier für Bilder schon aufgetaucht von der besseren Welt? Versuchsbilder, Traumbilder, die nun konkret zu machen. Konkrete Utopie.
Konkrete Utopie folgt dann also aus dem Hoffen, das nach Bloch ein kritisches Hoffen sein muss. Keine rosa Seifenblasen, sondern eine belehrte Hoffnung. Beat Dirci.
Deswegen sagt Bloch, muss natürlich auch Wissenschaft an die Hoffnung gebracht werden. Eine Kritik der Wünsche, der Träume, er nennt das Dr. Space.
Hoffnung, die dazulernt, gerade auch aus den missbrauchten Hoffnungen, siehe Hitler, siehe Stalin.
Man muss aus der Vergangenheit lernen, dass Revolutionen oft eine Rückbildung auch gebracht haben. Ich sage Stalinismus. Marxisten sind lernende Wesen.
Der Marxismus war für Bloch keine Ideologie, sondern eher eine sozialwissenschaftliche Erkenntnismethode. Er folgte keiner Parteidoktrin und verließ darum auch die DDR, um dann in Tübingen in seinen letzten 15 Lebensjahren noch viele wichtige Bücher herauszubringen. Dabei half ihm der damals noch ganz junge Theologe und Philosoph Beat Dirci.
Blochs Verhältnis zum Marxismus war immer ein kontroverses.
Am nachhaltigsten hat das Prinzip Hoffnung wohl die Theologie der 60er und 70er Jahre angesteckt. Jürgen Moltmann antwortete auf das Prinzip Hoffnung mit seiner Theologie der Hoffnung. Damit begann eine neue Epoche politischer Theologie. Sie lebt heute in der feministischen Theologie weiter und bei den Befreiungstheologen in Lateinamerika. Mit ihnen zusammen arbeiten oder kämpfen auch Schweizer kirchliche Hilfswerke, so wie Brot für alle, dem heute Beat Dietschy vorsteht.
Wir haben mit so viel Bewegungen zu tun, die sozusagen am Rand der Unbedeutendheit weiterkämpfen. Wir haben das erlebt, wie das in Südafrika gewesen ist. Es gibt so viele Beispiele, die manchmal einen gewissen Erfolg haben, aber sehr häufig auch wenig Erfolg haben und doch geht die Bewegung weiter. Das ist Hoffnung, die am Werk ist.
Recht eigentlich hat der Atheist und Marxist Bloch mit dem Prinzip Hoffnung den Kirchen etwas Ureigenes zurückgegeben, die Kraft der Utopie von einer anderen, gerechteren Welt.
Judith Wipfler erinnerte an den Philosophen Ernst Bloch, der am 8. Juli dieses Jahres seinen 125. Geburtstag hätte feiern können. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Nicht immer. Davon ist Katrin Uehltschy überzeugt. Ganz besonders dann, wenn es um sexuelle Übergriffe geht. Zu lange wurde in der römisch-katholischen Kirche darüber geschwiegen. Gedanken von Katrin Uehltschy über ein Tabu mit langer Tradition.
Wenn die Lämmer nicht mehr schweigen, vertuschen und versetzen. Missbräuche verschwiegen. Sexueller Missbrauch, US-Kirche muss zahlen. Die katholische Kirche ist mitschuldig. Priester missbraucht 24 Knaben. Nur mühsam lernt die katholische Kirche den Umgang mit einem Tabuthema. Das sind nur ein paar Schlagzeilen aus Zeitungen. Ich verschone sie mit noch mehr oder ausführlicheren Berichten. Sie würden nämlich nicht mehr enden. In diesem Frühjahr wurden wir mit Medienberichten überhäuft. Kaum ein Tag, an dem nicht neue sexuelle Übergriffe in der römisch-katholischen Kirche in Irland, Deutschland, in der Schweiz, Belgien und Österreich ans Licht kamen. Doch die Schlagzeilen, die ich Ihnen eben vorgelesen habe, stammen nicht aus diesem Jahr. Sie sind viel älter. Ich suchte nämlich nach Medienberichten aus den letzten 20 Jahren, die sexuelle Übergriffe in der Kirche thematisierten. Ganz konkret konnte ich mich nur noch an den Skandal aus den 90er Jahren in den USA erinnern. Als ich dann im Archiv stöberte, wurde mein Gedächtnis schonungslos aufgefrischt. Bereits in den 90er Jahren jagten sich Skandalberichte über sexuelle Übergriffe von Priestern oder Bischöfen. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts, speziell im Jahr 2002, überschlugen sich die Medienberichte mit Anschuldigungen. Teilweise musste ich mich zweimal versichern, ob der Artikel nicht aus dem Jahr 2010 stammte, sondern tatsächlich bereits vor 8 Jahren geschrieben wurde. Ich habe mich gefragt, wie kann es sein, dass genau die gleichen Vergehen in der Presse und beim Volk auf solche Empörung stoßen, als ob man vorher noch nie davon gehört hätte? Wie kann die römisch-katholische Kirche vertuschen, was längst bewiesen ist? Warum wird immer noch geschwiegen? Das Schweigen hält sich hartnäckig. Auch wenn in den letzten Jahren mehr Opfer ihr Schweigen gebrochen haben, schweigt die große Mehrheit noch. Zwar ist das nur eine Vermutung, die aber von vielen Fachpersonen gestützt wird. Viele Opfer sind bereits gestorben, sie haben ihr schreckliches Geheimnis mit ins Grab genommen. Viele haben die Taten, die sie in jungen Jahren erlebten, verdrängt, wollen heute nicht mehr darüber reden. Sie haben gelernt, damit zu leben. Das Täter- und Täterinnen-Schweigen erstaunt nicht, auch wenn ich mich manchmal frage, wie diese Menschen mit der Schuld leben können. Doch neben Opfern und Tätern gibt es auch noch viele Mitwisserinnen und Mitwisser. All die Mütter und Väter, denen ihr Kind sein Leid geklagt hat, ihnen anvertraute, dass der Pfarrer unter den Rock fasst oder sonst wüste Sachen macht. Die Eltern aber nichts davon wissen wollten und dann auch mal das Kind mit einer Watschantore und den Worten «Verzähl doch kein Liege» abgestraft haben. Bischöfe und Priesterkollegen, die den Täter gedeckt haben, um die katholische Kirche reinzuwaschen. Lehrerinnen, die ihre Schüler gewarnt haben, nicht alleine zum Pfarrer in die Nachhilfe zu gehen, denn er sei kein guter Mensch. Vormünder, die den Klagen ihrer Mündel keinen Glauben schenkten und sie im Waisenhaus, geführt von Nonnen, ihren Qualen überlassen haben. Sie alle wussten, was sich in Kirchen, Waisenhäusern oder Schulen abgespielt hat. Doch aus Angst, aus Obrigkeitsgläubigkeit oder schlicht aus dem Gefühl, das kann doch nicht sein, haben fast alle geschwiegen. Und schweigen weiter. Denn es ist eine traurige Tatsache, dass Kinder nicht nur in Kirchen oder Heimen sexuell ausgebeutet werden, sondern meist in der eigenen Familie. Also genau an diesem Ort, an dem man an Weihnachten besinnlich zusammen ist und das Fest der Liebe feiert. Und es gibt wieder Opfer und wieder viele Mitwisser. Und es wird ewig so weitergehen, solange alle schweigen.
Katrin Uelci über das große Schweigen in der römisch-katholischen Kirche zu den sexuellen Übergriffen. Ein Rücktritt von einem hohen Amt war es, der meinem Kollegen Hans-Jörg Schulz im ablaufenden Jahr besonderen Respekt einflößte. Der Rücktritt der deutschen Bischöfin Margot Käßmann. Während in den ersten Monaten dieses Jahres sich katholische Bischöfe, wie wir eben hörten, zu den sie belastenden Vorwürfen des Missbrauchs schwiegen oder jede Schuld von sich wiesen, handelte die evangelische Bischöfin sofort und konsequent. Hans-Jörg Schulz erinnert.
Samstag, 20. Februar, kurz vor 23 Uhr in Hannover. Drei Tage zuvor hatte die Fastenzeit begonnen. Auf die Frage, worauf sie in diesen Tagen gemeinhin verzichte, hatte Margot Käßmann einmal gesagt, auf den Alkohol. An diesem Abend fährt sie nach zwei Gläsern Wein und einem Prosecco bei Rot über die Ampel.
Ich habe einen riesigen Fehler gemacht, den ich nicht hätte tun dürfen, bei dem ich mir selbst auch schon in dem Moment gesagt habe, wie konnte dir das passieren?
Konsequent und kompromisslos ist die seit mehr als 10 Jahren amtierende Landesbischöfin aus Hannover sofort zurückgetreten. Sie war und ist eine der beliebtesten Persönlichkeiten Deutschlands, doch zwischen dem Tag des Fehltritts und dem Tag des Rücktritts wurde sie kübelweise überschüttet mit Häme. Lalleluja, hatte ein Boulevardblatt getitelt. Die Medien konnten gar nicht genug spotten über die oberste Protestantin des Landes.
Das wird dir immer nachgetragen werden. Das wird immer geguckt werden, was macht sie jetzt und wie verhält sie sich jetzt. Trinkt sie etwa ein Glas Sekt auf dem Empfang oder so? Du wärst unter einer ständigen Beobachtung gewesen.
Welch ungeheuerliche Wucht die veröffentlichte Meinung haben kann, hatte die Bischöfin schon zu Beginn des Jahres erfahren müssen. Nichts ist gut in Afghanistan. Dieser schlichte Satz aus ihrer Neujahrspredigt hatte so etwas wie einen Skandal im politischen Berlin ausgelöst. Die Verteidigungspolitiker fühlten sich angegriffen und schlugen unbarmherzig zu.
Ein Satz, der zu sowas führt, das ist schon erstaunlich, was dann für Projektionen stattfinden.
Der Wehrbeauftragte der deutschen Bundeswehr empfahl Margot Käßmann, sich doch mit Taliban ins Zelt zu setzen, Kerzen anzuzünden und für den Frieden zu beten.
Da würde ich heute, glaube ich, gelassener antworten und sagen, das jedenfalls hat wahrscheinlich eine größere Wirkung, als Tanklastwagen in Kunduz zu bombardieren.
Damals im Januar aber war sie noch nicht so gelassen. Die politischen Angriffe haben Margot Käßmann sehr verletzt. Sie ist wesentlich dünnhäutiger, als die Menschen glauben. Wohl auch deshalb war und ist sie so beliebt, weil sie über die Brüche in ihrem Leben, die Scheidung oder die Krebserkrankung immer offen gesprochen hat. Aber diese Brüche haben sie viel Kraft gekostet. Der politische Wirbel um die Afghanistan-Äußerung war gerade vorbei. Da kam der Wirbel um die Alkoholfahrt.
Dass das tagelang derartig diskutiert wurde, das hat mich doch irritiert. Es gab auch ein Erdbeben in Haiti in der Zeit, wo Menschenleben in Gefahr waren. Das fand ich unverhältnismäßig.
Unverhältnismäßig fanden viele Anhängerinnen und Anhänger der beliebten Bischöfin aber auch ihren Rücktritt. Und sie vollzog ihn doch. Sie weinte vorher, sie weinte hinterher, aber sie absolvierte die Rücktrittspressekonferenz erstaunlich cool und begründete ihre Konsequenz nach dem einmaligen Fehltritt.
Hätte ich irgendwas gesagt bei einem moralischen Fehler von jemand anderem, hätten sie gesagt, wie kann sie es wagen, irgendetwas zu sagen? Also ich erlebe es doch jetzt schon, dass wenn über mich geredet wird, immer das Komma, die nach einer Alkoholfahrt zurückgetreten ist, Komma. Also das ist wie ein Attribut, das einem anhängt.
Am Tag nach ihrem Rücktritt erntete Margot Käßmann allenthalben so viel Respekt wie nie zuvor in ihrem Leben. Einen schnörkelloseren Rücktritt hatte die Öffentlichkeit selten erlebt. Selten hat sich öffentliche Meinung so schnell gekehrt, weil die Öffentlichkeit es kaum gewohnt ist, dass hohe Amtsträger so konsequent Verantwortung für ihr Handeln übernehmen.
Wer einen Fehler gemacht hat, muss die Verantwortung übernehmen und dann überlegen, ist der Rücktritt die richtige Form, Verantwortung zu übernehmen. Das ist eine Haltung im Leben, denke ich.
Zum Vergleich: Der deutsche Oberst, der die Bombardierung des Tanklastzuges in Kunduz in Afghanistan dereinst befohlen hatte, mag bis heute noch nicht einsehen, dass dies ein Fehler war, der viele Menschen das Leben gekostet hat. Margot Käßmanns Schuld wog im Vergleich viel weniger. Und doch ist sie zurückgetreten. Sie hat der Politik gezeigt, wie man wirklich konsequent handeln kann. Dass ein Rücktritt so viel Größe haben kann, das hat Margot Käßmann vorgemacht, auch wenn so viele Christinnen und Christen enttäuscht sind, dass sie ihr wichtiges Amt nicht mehr ausfüllt. Aber
wo der liebe Gott eine Tür zuschlägt, macht er irgendwo ein Fenster wieder auf.
Margot Käßmann im Beitrag von Hans-Jörg Schulz. Der Islam, der hierzulande lange Zeit höchstens mit exotischen Ferienerlebnissen in Verbindung gebracht wurde, ist in der Schweiz angekommen. Nicht zur Freude aller. Die Angst vor dem Islam hatte die Schweiz dieses Jahr fest im Griff, wenigstens in den Medien. Antonia Moser hat die Debatte beobachtet und untersucht die islamkritischen Argumente.
Minarett, Burka und Islam überhaupt – diese Begriffe wurden in diesem Jahr von den Schweizer Medien und Politikern geradezu inflationär verwendet. Und die Diskussion darüber verlief ziemlich emotional. So enervierte sich ein Leserbriefschreiber im Blick: Diese ewige Kuscherei vor dem Islam, jetzt ist langsam Schluss. Auch im Ausland war der Islam nicht gerade die Lieblingsreligion. In Holland gewann Geert Wilders viele Stimmen, auch mit seinem anti-islamischen Programm. Er habe nichts gegen die Muslime, sondern er empfinde die islamische Lehre als unmenschlich, so Wilders. In Deutschland wurde der deutsche Bundespräsident Christian Wulff stark kritisiert, als er in seiner Rede zum Jubiläum der deutschen Einheit sagte, der Islam gehört zu Deutschland. Die Weltwoche hat in der Schweiz nachgefragt und wollte von National- und Ständeräten wissen, ob denn der Islam auch zur Schweiz gehöre. Der SVP-Nationalrat Lukas Reimann antwortete darauf: Islamische Überzeugungen laufen den Werten, welche die Schweiz ausmachen, diametral entgegen. Als Beispiele nennt er Freiheitsrechte, Demokratie oder die Trennung von Staat und Kirche. Der Islam befördere damit unsere Kultur auf den Verliererposten, so ein weiterer Leserbriefschreiber. Mit unserer Kultur ist meistens das jüdisch-christliche Abendland gemeint, wie es auch in einigen Artikeln zu lesen war. Dass die jüdische Prägung unserer Kultur nun herangezogen wird, ist beinahe zynisch. Die Juden waren die ewigen Sündenböcke und Antisemitismus ist bis heute weit verbreitet. Nun aber gehören sie plötzlich zu unserer Kultur, nur um eine andere Religion auszugrenzen. Und vor dem Aufruhr um den Islam kümmerte sich kaum einer um die jüdisch-christliche Kultur. Als Bollwerk gegen den Islam ist sie nun aber wieder Argument genug. Ich frage mich in diesem Zusammenhang auch, was denn die Leserbriefschreiber und die Parlamentarier genau unter dem Islam verstehen. Der Islam an sich ist abstrakt. Wer nicht zur Schweiz zu gehören scheint, sind die Menschen, die Gläubigen, die Muslime. Aber diese direkt anzugreifen, scheint dann doch politisch unkorrekt. Diese gläubigen Muslime sind in der Schweiz auch so unterschiedlich, wie es die Christen sind. Es gibt ein paar wenige, die ihre Schrift fundamentalistisch auslegen und eine große Mehrheit, die sich entweder nicht groß um die Religion kümmert oder die Religion ganz locker in den Schweizer Alltag zu integrieren vermag, ohne dass sich jemand darüber empört. Ich will nicht abstreiten, dass es Probleme bei der Integration gibt. Jedoch frage ich mich dann, wo da genau der Islam dahinter steckt. Flüstert der Koran den integrationsunwilligen Muslimen falsche, böse Verhaltensweisen ein? Einige Muslime benutzen ihre Religion tatsächlich zur Rechtfertigung des eigenen Verhaltens. Das tun aber auch Christen. Schließlich kann jede Quelle so gelesen werden, wie es gerade in den Kram passt. Mir scheint, das Problem sei ein anderes. Das zeigt auch ein weiterer Leserbrief zum Thema Islam. Darin steht nämlich, warum lassen wir uns von den Ausländern immer wieder vorschreiben, was Recht und Unrecht ist? Wir sind hier in der Schweiz. Es geht also um die Ausländer. Früher waren es die Italiener, die Religion war bei ihnen noch relativ egal. Heute sind es halt die Muslime, die hier nicht reinzupassen scheinen. Es sind Menschen mit einer Einwanderungsgeschichte, mit einem bestimmten sozialen Hintergrund, der auch, aber überhaupt nicht nur von der Religion geprägt ist. Patriarchale Strukturen beispielsweise findet man längst nicht nur in muslimischen Ländern. Ich bin überzeugt, dass man auch eine große Anzahl Christen aus dem Kongo, aus Brasilien oder sonst woher in die Schweiz verpflanzen könnte und diese ähnliche Probleme hätten wie die Muslime. Denn Integrationsprobleme einfach nur an einer Religion aufzuhängen, das ist zu einfach.
Antonia Moser mit Einschätzungen zur Islamdebatte in der Schweiz. Haben Sie es gewusst? 2010 war das Jahr der Stille. Christliche Gruppen aus der Schweiz und Deutschland haben es ausgerufen, doch kaum jemand hat es zur Kenntnis genommen. Der tägliche Lärm ist einfach zu groß. Und für die Medien gibt die Stille nichts her, im Gegenteil. Sie müssen laut werden, um sich Gehör zu verschaffen und im täglichen Kampf um Auflage und Quote bestehen zu können. Das hat Folgen, auch für die Berichterstattung über Kirchen und Glauben. Lorenz Marti über laute und leise Töne in der Welt der Religionen.
Religion war für die Medien dieses Jahr durchaus ein Thema, aber nicht die Religion an sich mit ihren Lehren, Mythen und Ritualen, sondern die Religion als gesellschaftliche Kraft. Und da gab es 2010 viel zu berichten, oft Negatives. Die Stichworte lauten Fanatismus und Fundamentalismus, Homosexualität, Missbrauch und Kriminalität, Zölibat, innerkirchliche Machtkämpfe, Intrigen und Konflikte. All diese Themen mögen wichtig sein, aber wenn Religion nun noch damit in Verbindung gebracht wird, entsteht ein grob verzerrtes Bild, eine böse Karikatur des Religiösen. Dahinter steht nicht immer nur Absicht, sondern oft auch Unkenntnis. Eine Studie des Schweizerischen Nationalfonds hat vor einigen Monaten aufgezeigt, dass Journalisten sich kaum für Religion interessieren und entsprechend wenig darüber wissen. Ein Medienmann wird mit der Bemerkung zitiert, das Thema Religion sei zum Gähnen. Ein anderer mit der flapsigen Aussage, Religion sei nicht sexy. Als sexy gelten dagegen die Reibungsflächen zwischen Religion und säkularer Gesellschaft. Hier ergeben sich die knackigen Themen. Pfarrer und Priester, die sich nicht an die eigenen moralischen Standards halten. Geistliche Würdenträger, die auf stur schalten und eine Basis, die rebelliert. Kreuze, Kruzifixe und Kopftücher, die zu Staatsaffären aufgebauscht werden. Terroristen, die von den 72 Jungfrauen im Paradies träumen. Gurus, die ihre Anhänger schamlos ausnutzen. Oder ganz allgemein, die Mischung von Frömmigkeit, Macht, Gewalt und Sexualität. Mit diesen Zutaten lassen sich immer wieder brisante Stories produzieren. Fragt sich nur, um welchen Preis. Die Kirchen und Religionsgemeinschaften verlieren an Glaubwürdigkeit und die Religiosität rückt in gefährliche Nähe zur Heuchelei. Doch viele, die sich meist ehrenamtlich an der Basis ihrer Glaubensgemeinschaft engagieren, werden sich in diesem medialen Zerrbild nicht wiedererkennen. Sie wissen zwar um die Missstände und sparen auch nicht mit Kritik, aber sie erleben auch, dass Kirche und Religion sich nicht auf Skandale und Skandälchen reduzieren lassen. Auch außerhalb der Kirchenmauern ist Religion heute für viele Menschen ein durchaus ernsthaftes Thema, nach Beobachtung der Soziologen sogar ein eigentliches Trendthema. Religion als Versuch, die tiefen Dimensionen des Lebens auszuloten und den Fragen nach Sinn und Bedeutung nachzugehen. Und Religion als Protest gegen die Banalisierung des Lebens und gegen die Zumutungen der Oberflächlichkeit. Diese neue religiöse Offenheit macht keine Schlagzeilen. Sie zeigt sich eher im persönlichen Gespräch und in den Statistiken der Soziologen. Dass übrigens auch die leisen Töne durchaus gehört werden, zeigen die Einschaltquoten dieser Sendung. Sie liegen seit Jahren weit über dem Durchschnitt. Perspektiven ist eine der meistgehörten Wortsendungen auf DRS2. Das Jahr der Stille mag leise verklingen, wir machen weiter.
Der Rückblick auf das Jahr der Stille von Lorenz Marti. Das Jahr, das war. Sie hörten eine Perspektivensendung zum Jahresabschluss mit Beiträgen von Antonia Moser, Katrin Uelci, Judith Wipfler, Lorenz Marti und Hans-Jörg Schulz. Durch die Sendung hat Heidi Kronenberg geführt.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.